NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
15. September 2006. Der Todestag der italienischen Journalistin und Schriftstellerin Oriana Fallaci.
Ich muss mich in gewisser Weise, auch wenn das heute nicht sehr populär ist, zu Oriana Fallaci auch bekennen. Für mich war Oriana Fallaci eins der Motive, weswegen ich zum Journalismus gekommen bin.
So Giovanni Di Lorenzo, der Chefredakteur der Zeit.
Ich habe, als ich ganz klein noch war, irgendwie 9 oder 10 Jahre alt, ein Buch gelesen von ihr, das auf dem Schreibtisch meines Vaters lag. Und es war eine Sammlung von Reportagen aus dem Vietnamkrieg. Und ich kann mich an einzelne Passagen heute noch erinnern. So beeindruckend war das für mich.
Non è il gusto dell'avventura.
Man mag aus verschiedenen Gründen Dinge tun. Ich bin gegangen, um zu wissen, warum und was eigentlich der Krieg ist. Warum die Menschen sich gegenseitig töten. Auf den Befehl von Leuten hin, die ihnen eines Tages sagen, jetzt geht auf diesen Hügel da und bringt die Schweinehunde um. Und sie setzen sich daraufhin in Bewegung und ziehen los.
Für Oriana Fallaci habe ich nur Bewunderung übrig, denn den Mut, den diese Frau Zeit ihres Lebens bewiesen hat, ist schwer, wenn nicht sogar unmöglich, woanders zu finden. Sie hat zu jeder Zeit Machtmissbrauch und Freiheitsberaubung, Unmenschlichkeit bekämpft und das hat mich fasziniert und mitgerissen.
Das sagt Michaela Bunn. Sie hat 2013 eine Dissertation zu Oriana Fallaci an der Universität Bonn vorgelegt. Da war Oriana Fallaci nicht nur seit mehreren Jahren tot, sie war auch für viele zu einer Persona non grata geworden. Durch ihre letzten 3 Bücher, die unter dem Eindruck der Attentate vom 11. September 2001 entstanden sind. Eine Trilogie voller Aggression gegen den Islam. Die Beschreibung einer muslimischen Weltverschwörung gegen den Westen.
Versteht ihr denn nicht? Wollt ihr nicht verstehen, dass ein umgekehrter Kreuzzug im Gang ist? Ein Religionskrieg, den sie Dschihad, heiligen Krieg nennen. Von Afghanistan bis zum Sudan, von Indonesien bis Pakistan, von Malaysia bis zum Iran, von Ägypten bis zum Irak, von Algerien bis zum Senegal, von Syrien bis Kenia, von Libyen bis zum Tschad, vom Libanon bis Marokko, von Palästina bis zum Jemen, von Saudi-Arabien bis Somalia wächst zusehends der Hass auf den Westen. Er lodert wie ein vom Wind angefachtes Feuer. Und die Anhänger des islamischen Fundamentalismus vermehren sich wie die Protozoen einer Zelle, die sich teilt.
So berechtigt ihre Warnung vor dem radikalen Islamismus war und ist, Oriana Fallaci hat sich durch ihre Pauschalisierung selbst diskreditiert. Unterschiede innerhalb der islamischen Welt sind ihrer Wut zum Opfer gefallen. So ist Oriana Fallaci gegen Ende ihres Lebens zu einer Referenzfigur fremdenfeindlicher Kreise geworden. Doch schmälert dies ihr Lebenswerk?
Ja, 1929 geboren, hat sie natürlich den Zweiten Weltkrieg als Jugendliche als sehr einschneidendes Erlebnis mitbekommen. Zudem war ihr Vater Kopf einer lokalen Partisanengruppe in der Toskana und dadurch war sie von Kindesbeinen an persönlich am Widerstandskampf involviert.
Die 13-jährige Oriana Fallaci fährt mit dem Fahrrad an faschistischen Wachposten vorbei, als Botin der Partisanen. Sie transportiert Waffen, illegale Zeitungen, geheime Botschaften. Nach dem Waffenstillstand bringt das Mädchen junge Männer, die aus den italienischen Konzentrationslagern geflüchtet sind, zu den Alliierten.
Dadurch erklärt sich natürlich auch ihre Freiheitsliebe und Kämpfernatur und ihr ausgeprägtes Pflichtbewusstsein, was sie ihr Leben lang beibehalten hat.
Die junge Frau wird Journalistin.
Der Journalismus war für sie ja eigentlich nur Mittel zum Zweck. Sie wollte, seit sie 5 Jahre alt war, immer Autorin werden. Das war also nur ein Sprungbrett im Grunde genommen für sie. Und trotzdem es nur ein Mittel zum Zweck war, hat sie sich dort reingebissen und wirklich mit ihrem ganzen Selbst diesen Beruf gewidmet. Und natürlich war sie sehr ehrgeizig und hat sich bewährt und das auch noch in einem Berufsfeld, was noch bis Mitte der 60er Jahre Männern vorbehalten war.
Sie fängt bei einer christdemokratischen Zeitung in Florenz an und ihre Berichte werden schließlich in der ganzen Welt gedruckt. Giovanni Di Lorenzo.
Und dann habe ich verfolgt diese historischen Interviews, die sie geführt hat mit dem CIA-Chef. Meine ich mich noch an eine Frage erinnern zu können, wo sie sagt, wie fühlt man sich eigentlich, wenn man als braver, gläubiger Familienmensch einen Mord in Auftrag gibt? Das sind für mich alles so beeindruckende Beispiele von Journalismus gewesen, dass ich Oriana Fallaci immer noch für eine große Kollegin halte.
Sie ist klein, hübsch, vollkommen furchtlos und sie lässt sich nicht vereinnahmen. Sie fliegt bei US-Kampfeinsätzen mit und sie spricht auch mit dem nordvietnamesischen General Giap.
Ich habe den Krieg schon als kleines Kind kennengelernt. Er hinterließ in mir einen Eindruck von Horror und Ungerechtigkeit und Unlogik. Von der Unlogik eines Menschen, der einen anderen Menschen umbringt. Ich habe immer wieder darüber nachgedacht. Ich habe den Krieg immer wieder erleben wollen, um von meinem Hass gegen den Krieg erzählen zu können.
Mut hat sie immer definiert. Sie war obsessed, besessen von Mut.
Oriana Fallaci wird Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre zur Star-Reporterin. Sie interviewt die Mächtigen und Wichtigen der Welt, immer bestrebt, Machtmissbrauch und Ungerechtigkeit sichtbar zu machen. Sie spricht zum Beispiel mit dem äthiopischen Kaiser Haile Selassie und mit Yasser Arafat, mit Deng Xiaoping oder auch mit Willy Brandt.
Willy Brandt war eigentlich der Einzige, der sich nicht ihr so geöffnet hat, wo sie auch selbst sagt, ich habe noch nie so einen verschlossenen Menschen getroffen.
Ihre Spezialität ist es, ihren Interviewpartnern mehr zu entlocken, als sie jemals hätten sagen wollen. Henry Kissinger ärgert sich schwarz nach dem Gespräch, weil er sich als eitler Gockel geriert hat. Und Khomeini nimmt Reißaus. Oriana Fallaci hat ihn auf die Unterdrückung der Frauen im Iran angesprochen.
Woraufhin er sie im Grunde genommen beleidigt hat, weil er gesagt hat, nur würdige Frauen dürften diesen Chador tragen und sie wäre sicherlich nicht eine würdige Frau. Daraufhin hat sie den einfach ausgezogen.
Khomeini bleibt angesichts der plötzlich unverschleierten Oriana Fallaci nur die Flucht.
Aber er hat tatsächlich 2 Tage später nochmal die Fortsetzung dieses Interviews bewilligt und dann ging es weiter. Mit ihren unangenehmen Fragen hat sie halt immer wieder für Aufsehen gesorgt, weil sie immer hinter die Maske auf den Grund der Wahrheit kommen wollte. Sie war ja immer eine sehr direkte, ehrliche Person und hat sich nie den Mund verbieten lassen.
Ich schreie, ich brülle. Und ich provoziere, weil ich mich stark engagiere, weil meine Interviews nie kalt sind, weil ich mich in mein Interview verliebe, auch wenn ich sie oder ihn hasse. Ein Interview ist für mich eine Liebesgeschichte, ein Kampf, ein Koitus.
Beim Massaker von Tlatelolco in Mexiko wird Oriana Fallaci lebensgefährlich verletzt. Wenige Tage vor Eröffnung der Olympischen Spiele schießt das Militär auf friedliche Demonstranten.
La masacre en Tlatelolco nunca habré. 200 bis 300
Studenten und Studentinnen kommen zu Tode. Oriana Fallaci wird von Schüssen in den Rücken getroffen und überlebt nur per Zufall. Im Krankenhaus berichtet sie,
die Studenten waren absolut ruhig, absolut friedlich. Es gab überhaupt keinen Anlass für diese grausame Gewalt. Gerade hatte das Streikkomitee die Versammlung beendet. Da flog ein Hubschrauber über den Platz. Bengalisches Feuer erhellte den Himmel. Das ist wie in Vietnam, sagte ich zu einem Jungen. Gleich schießen sie. Die Armee hatte den Platz bereits völlig umstellt und von allen Seiten wurde auf die Menschen geschossen. Sogar vom Dach der Kirche.
Freiheit und um die Zerbrechlichkeit des Lebens geht es auch in dem bekanntesten Buch von Oriana Fallaci, Brief an ein nie geborenes Kind.
Das hat mich so betroffen gemacht, dass ich ja teilweise wirklich weinen musste.
Wie alle ihre Bücher, so ist auch dies autobiografisch. Die Ich-Erzählerin, eine unverheiratete, berufstätige Frau, erlebt staunend ihre Schwangerschaft.
Im eigenen Körper ein anderes Leben zu umschließen, sich zu zweit und nicht allein zu wissen, das hat schon etwas Glorreiches.
Es war eine unglaublich intensive Auseinandersetzung mit dem Problem, ein Kind haben zu wollen, aber auch gleichzeitig sein eigenes, selbstbestimmtes, engagiertes Leben führen zu können.
Am Ende verliert die Frau das Kind, weil sie ihrem Beruf weiter nachgeht. Das Buch erscheint auf dem Höhepunkt der Abtreibungsdebatte.
In meiner Reihe war es dann ein ganz, ganz großer Erfolg in der Reihe Die Frauen der Gesellschaft.
Ingeborg Muß war die Herausgeberin der feministischen Buchreihe beim S. Fischer Verlag. Brief an ein nie geborenes Kind war ein Weltbestseller.
Und war eben auch ein Diskussionsthema. Es gab eben die ganz, ganz vehementen Feministinnen, die sagten, mein Bauch gehört mir und diese ganze Bewegung. Die anderen waren wieder sehr, sehr berührt von dieser Auseinandersetzung einer werdenden Mutter.
Die Qualität dieses Buches besteht darin, dass Oriana Fallaci keine Schwarz-Weiß-Malerei betreibt. Gerade indem sie sich zwischen alle Stühle setzt, provoziert sie. Michaela Bunn.
Provokation war immer ein starkes Anliegen. Sie hat sich immer gerne und häufig des Mittels der Provokation bedient, um eben beim Leser diese starken Affekte der Empörung hervorzurufen und die Gemüter wachzurütteln.
Diesem Prinzip folgt sie bis zu ihrem Tod, heute vor 10 Jahren. Die Attentate vom 11. September 2001 erlebt sie an ihrem Wohnort New York hautnah mit. Sie ist zu diesem Zeitpunkt 72 Jahre alt und schwer krebskrank.
Sie hat die Erlebnisse aus dem Zweiten Weltkrieg nochmal durchlebt, als der Krieg sozusagen an ihre Haustür geklopft hat. Die einzelnen Geschehnisse hat sie immer persönlich genommen, alle beruflichen Erfahrungen. Und nach den Attacken des 11. September hat sie sich natürlich wiederum persönlich angegriffen gefühlt und die Notwendigkeit gespürt, dazu Stellung zu nehmen.
Wacht auf, Leute. Aus lauter Angst, rassistisch zu erscheinen, wollt ihr nicht begreifen, dass eine Art Kreuzzug im Gang ist. Ist euch nicht klar, dass die Osama bin Ladens sich für ermächtigt halten, euch und eure Kinder zu töten, weil ihr Bier und Wein trinkt, keinen langen Bart und keinen Chador tragt, ins Theater und ins Kino geht, Musik hört?
Oriana Fallacis Blick auf die islamische Welt ist geprägt von ihren umfassenden Recherchen zur Stellung der Frau. Wie in den Jahrzehnten zuvor schreibt sie hochemotional und bewusst subjektiv. Wieder sieht sie klar, welche Tragweite politisch-gesellschaftliche Konflikte haben. Aber der Komplexität der Gegenwart begegnet sie leider nicht mehr differenziert, sondern pauschalisierend und diffamierend. Michaela Bunn und Giovanni Di Lorenzo.
Die Trilogie unterliegt hier der Gefahr der polemischen Aggressivität, die eben keine Widerrede erlaubt, indem sie keinen Platz für die sonst in ihren Werken vertretenen anderen Meinungen lässt.
Es ist etwas, was sie natürlich zur Reizfigur macht und was man an ihr aber auch imponierend findet, nämlich dieser Widerspruchsgeist. Man hat den Eindruck, es gibt so einen Mechanismus, dass Oriana Fallaci immer die andere Position einnimmt. Jetzt hat sie sich eine ausgesucht in Bezug auf die islamische Welt, die sehr, sehr unbequem ist. Und ich finde, dass sie übertreibt, und zwar erheblich übertreibt. Aber es hat sie offenbar auch gereizt, gegen diese Political Correctness anzugehen, anzukämpfen. Wenn wir mit denen nur anständig genug reden und offen genug sind, dann werden wir das schon in den Griff kriegen. Das, glaube ich, war der Ausgangspunkt für den Stachel, den sie dann hervorgekehrt hat.
Im Zeitzeichen erinnerte Claudia Behlemann an Oriana Fallaci, die am 15. September 2006 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.